Guten Morgen auch von meiner Seite. Es geht heute um Kohle, Karriere und Krisen. Und Kohle macht ja, wer Karriere macht und keine Krise kriegt, wer Kohle hat und keine Karriere macht, wer eine Krise hat. Und wer dann eine hat, der kann mit Kohle, Also du merkst, das ist eine absurde, kreislaufende Argumentation und das sind Zirkelschlüsse. Mehr Karriere bringt mehr Kohle und mehr Kohle weniger Krise. Und ich will euch heute Morgen von einem Mann erzählen, der viel Kohle hat und eine tolle Karriere gemacht hat, aber jetzt in einer Krise steckt und zwar in einer, die nicht mit Geld zu beheben ist. Seine Geschichte, wenn du die nochmal nachlesen willst, steht im 19. Kapitel des Matthäus-Evangeliums in den Versen 16 bis 26. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus: Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote befolgst. Welche denn? Fragte der Mann, und Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Daran habe ich mich immer gehalten, was muss ich denn noch tun? Wollte der junge Mann wissen. Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, dann verkauf, was du hast, und gib das Geld den Armen, dann wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht, und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er war sehr reich. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Eins ist sicher, ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes neue Welt zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Darüber waren die Jünger entsetzt und fragten sich, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Amen. Wieso konnte man seine Krise nicht mit Geld beheben, wirst du fragen. Naja, Geld macht ja nicht glücklich, aber wie sagen wir immer, es beruhigt. Glaubst du das wirklich? Nicht mal der Teil des Sprichwortes stimmt, denn wenn du viel hast, ist das aus steuerlichen Gründen ganz schön beunruhigend. Also ich kenne so viele reiche Leute, die auch bei mir als Banker waren früher, hey, die haben totale Unruhe gehabt. Ja? Wie wird das alles werden? Dann musst du dich ja auch fragen, wie du das anlegst. Ja? Geld macht nicht nur nicht glücklich, sondern es beruhigt auch nicht. Außerdem merkt der Mensch, von dem ich euch heute Morgen erzählen will, dass Geld auch unsere menschlichen Beziehungen ja verfälschen kann. Sind das alles Freunde, die sich um mich scharen? Oder sind das zum Schluss nur Schnorrer oder Nutznießer? Manchmal gehe ich einkaufen, nur um zu spüren, dass ich noch lebe, sagt Frau S. aus Karlsruhe im Stern. Ich bummle durch die Kaufhäuser, um nicht so viel nachzudenken. Meine Beziehungen sind entweder kaputt oder kompliziert. Mein Job ist sinnlos, meine Tage sind leer. Und dann komme ich heim, schmeiß die Einkaufstüten in die Ecke und liege den ganzen Samstagnachmittag auf dem Bett. Nun hat der arme, reiche Kerl gehört, dass ein weiser Lehrer durchs Land zieht und alles hat, was man sich mit Geld nicht kaufen kann. Und seine Frau und seine Freunde haben das vielleicht zu ihm auch gesagt: Wir glauben, das wäre was für dich, da kommt einer, mein Lieber, bitte mitschreiben, der hat heitere Gelassenheit, Ausstrahlung, Persönlichkeit, inneren Frieden mit sich und mit anderen, der hat Harmonie, der strahlt eine seelische Kraft aus, eine Stabilität aus, der hat ein offenbar unproblematisches, manchmal könnte man sogar sagen, gerade so zu liebevolles Verhältnis mit Gott. Tja, das kann man sich für Geld nicht kaufen. Ausstrahlung, was ist das eigentlich? Ist Julia Roberts, eine objektiv schöne Frau, ich weiß es nicht, aber trotzdem gucke ich die Filme von ihr gerne, weil sie hat irgendwas. Ja? Ja, was hat sie denn? Das kann ich nicht beschreiben. Der hat alles, was man sich für Geld nicht kaufen kann. Format, Profil, Tiefe, kurz Spiritualität, sagen ihm seine Freunde und Konkurrenten und die Kollegen. Und deswegen beschließt er, zu diesem geheimnisvollen Rabbi Jesus aus Nazareth zu gehen. Und bevor er ihn überhaupt was fragen kann oder sagen kann, bemerkt er, dieser Jesus, der hat zwar keine Krise, der strahlt ja richtig aus den Augen, aber keine Kohle hat er auch. Und in seinen Klamotten scheint er auch schon mehrmals übernachtet zu haben. Auf den geht er jetzt zu und fragt: Guter Meister, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu ererben? So steht es in der Lutherbibel. Und vielleicht verstehst du, warum ein Typ wie ich diesen Mann total mag, weil er sofort auf den Punkt kommt. Weil er direkt die entscheidende Frage stellt und die lautet: Wie gewinnt mein Leben Tiefe und Format und Wert und Sinn und Profil und Harmonie? Was muss ich tun, um aus dieser absurden Marktwirtschaft und meinem persönlichen Hamsterrad und dieser Profit- und Profilmaximierung, dass ich da rauskomme? Wie kriege ich das, was du hast, ein Leben so heil und harmonisch, als wäre das nicht von dieser Welt? Dafür gibt es auch einen Fachbegriff, das heißt ewiges Leben. So heil und harmonisch, so kerngesund und vital, so ausstrahlungsstark und faszinierend, als wäre das nicht von dieser Welt. Wie kriege ich das? Wo bitte geht's zum Himmel? Fragt der reiche Jüngling. Und das ist keine dumme Frage, sondern das ist ja die einzig wichtige Frage, die es gibt. Wo bitte geht's zum Himmel? Und Jesus antwortet erstmal: Was nennst du mich gut? Einer ist gut, Gott. Paff, direkt in der ersten Frage schon ein Tadel. In dem aber schon die erste seelsorgerliche Auskunft steckt. Was nennst du mich gut? Einer ist gut, Gott. Halte die Gebote, so wirst du leben. Will sagen, erster Gebot, mein Lieber, kennst du doch, oder? Wie heißt das erste Gebot? Es geht los im ersten Gebot mit: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, glauben 99% der Christen. Ganz vollständig heißt es aber: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, habe nun keine anderen Götter neben mir. Ich, der Gesetzgeber, bin dein Befreier. Erinnerst du dich noch? Ich habe dich aus deiner persönlichen Versklavung geholt. Ich habe dich aus dem Wasser gezogen, in dem du bis zum Hals gestanden hast, und ich habe dich an Land gezogen. Ich, dein Befreier, gebe dir jetzt mit den 10 Geboten das nötige Instrumentarium an die Hand zum Schutz dieser Freiheit. Und deshalb sagt Gott: Will ich dein Befreier, jetzt dein Gesetzgeber sein? Habe keine anderen Götter neben mir, denn die werden dich immer neu versklaven. Und bevor es 9 weitere Gebote gibt, lautet das allererste und das wichtigste, könnte man sagen: Lasst euch nicht neu versklaven. Schon gar nicht vom Götzen Mammon. Die Kohle, dieser Pharao, das sind ja die neuen Pharaonen, das sind die Tyrannen, die sitzen in euch drin. Gier, Neid, Missgunst werden sich in euren Herzen einnisten. Dieses Hamsterrad aus Investieren und Riskieren und Profitieren und Verlieren, diese Tretmühle aus Kosten und Nutzen, aus Kostendämpfung, aus Nutzensteigerung, noch weniger Kosten, noch mehr Nutzen, das ist ein Pharao, warnt uns Gott gleich im ersten Gebot. Das ist ein Pharao. Der tötet täglich 8.500 Kinder auf der südlichen Halbkugel unserer Erde an Bagatellkrankheiten, einfach aus Mangel an bezahlbaren Medikamenten. Das ist ein Tyrann, der exportiert eine Lohndumping-Spirale auf die Südhalbkugel der Welt. Dagegen kommt ihr mit eurem Lieferkettengesetz oder dem 1-Euro-Job nicht mehr an. In Saigon, habe ich nachgeguckt, kostet aktuell eine Fließbandstunde 60 Cent. Sklavenarbeit, Kinderarbeit. Umweltschädliche Produktionsmethoden, 2,6 Millionen registrierte Arbeitslose in Deutschland, das ist ja eine super Zahl, dafür sind wir alle ganz dankbar, wunderschön, aber die Caritas und die Wohlfahrtsverbände und die Diakonie sagen, dazu rechnen wir noch 3 Millionen unregistrierte, versteckte Arbeitslose. Hä? Sagen viele, wie geht das denn? Das sind die Menschen, die durch Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen so lange in Tageszentren festgehalten werden, bis ihrer Frühpensionierung nichts mehr im Wege steht. Und da lernen Menschen in meinem Alter mit 50, 51 langjährige Berufe, von denen jeder weiß, die werden die niemals mehr ausüben. Von den armutsgefährdeten alleinerziehenden Müttern mit Viertel- oder Halbtagsjobs können 7 Millionen, so schätzt der EKD-Armutsbericht, als arm angesprochen werden. Und da merkst du schon, auch unsere freie Marktwirtschaft ist eine Ideologie. Was ist denn eine Ideologie? Ein Denksystem im Kreisverkehr. das nicht mehr hinterfragt werden kann und sich immer selbst beantwortet. Dazu brauchst du keine Volkswirtschaft zu studieren, um das nachvollziehen zu können. Um Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger finanzieren zu können, muss ich Steuern einnehmen, sagt der Staat. Richtig? Richtig. Aber um Steuern zu zahlen, muss ich Profite machen, sagt die Wirtschaft. Richtig? Auch richtig. Und um Profite zu machen, musst du verschlanken, musst du effektiver werden, musst du Leute entlassen, sagen die Banken und die Unternehmensberater. Richtig? Ja, auch. Und wenn dabei Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger entstehen, ja, um die kümmert sich ja dann wieder der Staat. Es kann jeder sehen, dass der Kapitalismus ja ähnliche Denkfehler hat wie der Sozialismus, der an genau denen zusammengebrochen ist. Und wir sind ja jedes Jahr als Deutsche am 9. November, 33 Jahre nach dem Mauerfall, so dankbar, dass der Sozialismus einfach nur in sich zusammengefallen ist bei uns, implodiert ist und nicht in Blut und Feuer explodiert ist. Aber dass deswegen unser System das Überlegene wäre, das ist noch lange nicht ausgemacht. Also auch wir haben Kreisverkehre und Absurditäten. Wir haben eine Krise der freien Marktwirtschaft und eine Krise im Kapitalismus, wie die globale Finanzwirtschaft uns ja zeigt, die unübersehbar ist. Und die ist nun gerade nicht durch Kohle zu beheben, sondern die Kohle ist die Krise, das Geld ist die Krise. Oder wie das jemand mal gesagt hat so schön, könnte es an den Anlegern liegen, dass immer mehr Menschen in den Anlagen liegen. Dieses System macht systematisch Menschen kaputt. Es frisst Kinder, es ermordet Leute und deswegen habe ich auch was dagegen als Christ. Ich bin der Herr, dein Gott, lass dich nicht mehr versklaven, halte meine Gebote, sie schützen deine Freiheit. Ach ja, ich weiß, hätte jetzt Frau S. aus Karlsruhe geantwortet, Ratschläge über Ratschläge, Verhaltensmaßregeln, ich mag schon gar keine Wartezimmerzeitschriften mehr durchblättern, gar keine Verbrauchersendungen mehr gucken oder Dokumentationen im Fernsehen angucken, tu dies, vermeide das, esst mehr Obst, schont die Umwelt, helft den Armen, überall sind nur noch moralische Appelle. Ich wollte gar nicht vorschriftsmäßiger werden, sondern was wollte ich denn eigentlich nochmal? Glücklicher, heiliger, seliger werden wollte ich. Aber Moment mal, das war ja gar nicht die Single-Hausfrau aus dem Stern-Interview, die mit der Einkaufstasche neben ihrem Bett, sondern das antwortet ja der reiche Jüngling aus Matthäus 19. Die Gebote habe ich gehalten, sagt er von Jugend auf. Ich bin der wohlgeratene Sohn einer niederbayerischen CSU-Wählerfamilie. Ich gehe nach dem Wirtschaftsabitur an die Business School. Was fehlt mir denn noch? Denn meine Sehnsucht nach Tiefe, nach Format, nach Harmonie, nach Profil, meine Sehnsucht nach dem Himmel, nach dem seligen, ewigen Leben, hat das alles nicht gestillt. Ich will wissen, wie man selig wird, Herr. Ja, wie man in den Himmel kommt und das hier schon auf Erden? Und da antwortet Jesus einen berühmt gewordenen Satz, der wegen seiner Radikalität berühmt geworden ist. Willst du vollkommen sein? Dann verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Und jetzt klappen bei einigen von euch wahrscheinlich schon die Ohren zu. Och nee, du willst mir doch jetzt das nicht als Reformkonzept gegen Globalisierung empfehlen, oder? Wenn ich das täte, dann sehe ich ja selbst morgen mit der Mundharmonika und der Pappschachtel auf dem Marktplatz in Marburg. Ja? Also Jesus beantwortet hier lediglich die Frage nach dem Heil, mit dem Ruf in die Freiheit. Also wer eine Struktur jetzt sucht, der erste Punkt war, wo bitte geht's zum Himmel? Also das war die Frage nach dem Heil. Und Jesus beantwortet diese Frage mit dem Ruf in die Freiheit. Er sagt, investier doch mal in den himmlischen Fonds immaterieller Werte. Wie macht man das? Wie sammelt man Schätze im Himmel? Das sind ja die unbezahlbar schönen Augenblicke der Freude und des Friedens, das sind ja die glücklichen Begegnungen. Investiere Vertrauen und zwar in Menschen, denen man normalerweise nicht vertrauen würde. Investiere Hoffnung und gib die Hoffnung nicht auf. Und wenn keiner mehr hofft, dann hoff für die anderen mit und verschenk Liebe, praktische Nächstenliebe, betätige dich als Friedensstifter. Du kannst Vater und Mutter und Freund und Freundin sein und bester Kumpel und Weggefährte für Menschen, die nicht mehr an sich selbst glauben, die Liebe auch nur noch vom Hörensagen kennen oder nur noch aus dem Fernsehen kennen, die, die einen brauchen, der ihnen einfach mal vertraut. Sammle Schätze im Himmel. Investier deine Zeit und deine Kraft und dein Geld und deine Möglichkeiten in Menschen, die es dir nicht sofort mit Gewinn zurückgeben können. Wir wollen das machen als Gemeinde. Das ist ja unser Schwerpunkt zurzeit in der Arbeit. Und wenn du bei jeder Bitte, die an dich herangetragen wird, jedes Mal fragst, und wo bleib ich denn dann? Dann kann ich dir sagen, wo du dann bleibst. Du bleibst alleine. Und wenn du bei jeder Bitte, die an dich herangetragen wird, sagst, mir wird ja auch nichts geschenkt, mit der Haltung wird dir garantiert nie was geschenkt. Du versaust dir das eigene Leben, wenn du nur krallst, wenn du nur hältst. Investiere Glauben, investiere Liebe, investiere Hoffnung in den Fonds der neuen Werte und dann folge mir nach. Was heißt das? Du bist eingeladen und aufgerufen, sagt Jesus zu dem reichen Jüngling, und nach dem Wertmaßstab ist jeder und jede von uns, ich habe die geringsten Sozialhilfegehälter mal angesetzt, ja, wir gehören alle zu den reichsten 6% der Erde, habe ich extra nochmal nachgeguckt, zu den reichsten 6% der Erde, egal wie wenig Geld du hast. Und deshalb bist du umso mehr eingeladen und aufgerufen, in der Freiheit der Kinder Gottes, in dieser inneren Unabhängigkeit, in dieser großen Souveränität durch die Beziehung zu Gott zu leben und dieselbe Gesinnung zu haben wie ich, sagt Jesus. Und in diesem Augenblick klappt nicht nur bei dem reichen Jüngling die Kinnlade runter, sondern auch bei den anderen Jüngern und Jüngerinnen. Und deswegen hätte ich jetzt dem Kameramann bei einem Willow-Kongress so über die Schulter geflüstert, rauszoomen, ja, jetzt bitte nicht mehr den reichen Jüngling fokussieren, sondern geh mal mit den Augen des reichen Jünglings den Jüngerkreis entlang. Ja, so von der Kamera her. Und ich wette, der guckt sich an, wie die Menschen aussehen, die Jesus bereits nachfolgen. Und da guckt der reiche Jüngling auf Petrus, der seine vollen Fischernetze, seiner Petri Heil GmbH und Co. KG, einfach den Fischreihern überlässt, ja? Den Fang seines Lebens, weil Jesus ihn gerufen hat. Da steht Matthäus, der von seinem römischen Beamtenschreibtisch mit Pensionsberechtigung aufgestanden ist, um Jesus zu folgen. Johanna, die Frau des Finanzministers Chusa am Hof von Herodes, das war so eine Frau von Gala und Bunte, die so aus einem High-Society-Party-Girl-goldenen Käfig ausgebrochen ist, um ein Leben mit Sinn und Tiefe zu führen und hat Jesus nachgefolgt. Oder Zöllner Zachäus mit den Konten auf der Züricher Bahnhofstraße, der Mann aus Jericho, der vierfach zurückgegeben hat, wo er korrupt betrogen hatte und der ein Integrationsprogramm für Asylbewerber in Jericho aufgelegt hat oder was Vergleichbares. Und da muss der reiche Jüngling sagen, Moment mal, diese Jünger, diese Jüngerinnen, die sind ja gar keine weltfremden Spinner. Aber bevor er mit ihnen in Kontakt kommen kann, Zitat aus Matthäus 19, ging er traurig davon, denn er hatte viele Güter. Kein Happy End. Wieder einmal hat jemand diese altbekannte Unfreiheit den vermuteten Leiden der unbekannten Freiheit vorgezogen. Wieder mal, und damit hat ja auch Martin Luther King in den USA in den 50er Jahren und Nelson Mandela in Südafrika in den 70er Jahren, die sind da auch dran verzweifelt, die Sklaven wollten gar nicht befreit werden. Ihnen sind die altbekannten Leiden der Unfreiheit viel vertrauter als die Leiden der unbekannten Freiheit. Vor dieser Entscheidung stehst du heute Morgen möglicherweise auch, weil Jesus die Frage nach dem Heil beantwortet mit dem Ruf in die Freiheit für dich. Der reiche Jüngling, er geht weg. Und jetzt fragen die Jünger und Jüngerinnen ganz entsetzt, ja Moment mal, aber lieber Herr Jesus, wenn du die Messlatte auch so hoch hältst, wer kann denn dann überhaupt noch selig werden? Verkaufe alles, was du hast. Wir folgen dir doch auch nach und haben nicht alles verkauft. Und jetzt sei mir ehrlich, lieber Herr Jesus, wenn Maria und Martha kein Haus gehabt hätten und nichts im Kühlschrank, dann wärst du auch nicht bei ihnen zu Gast gewesen, oder? Solche Leute haben wir besonders gern, die als Nutznießer der Reichen auf deren Reichtum schimpfen. Und außerdem, wenn jetzt der Grad der Armut darüber entscheidet, wer gerettet wird und wer nicht, dann könnte man ja per Verzichtsleistung in den Himmel sich hieven nach dem Motto, je ärmer, desto frömmer. Dann wäre Gelsenkirchen mit 14,8% Arbeitslosen das neue Jerusalem. Matthäus 19, Vers 26, und Jesus sah sich an, als schaute er ihnen ins Herz und sprach, und jetzt kommt der Satz, den wir kennen, eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Und da hört das Sprichwort auf, aber da geht der Bibelvers weiter. Also ihr merkt schon, Ärzte klopfen Bäuche ab, Pastoren Wörter. In Wirklichkeit steht da, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Das heißt, es ist nicht das menschliche Bemühen, sondern allein Gottes Gnade, die Arme und Reiche heil und frei macht. Und nochmal für die Strukturfans, also das erste war, der Reiche stellt die richtige Frage, die nach dem Heil, also wo geht's bitte zum Himmel? Und das zweite war jetzt, Jesus beantwortet die Frage nach dem Ruf in die Freiheit und sagt, mach dich unabhängig von allen Abhängigkeiten, weg davon, folge mir nach, investier in den himmlischen Fonds immaterieller Werte. Und jetzt noch drittens, es ist allein Gottes Gnade, die selig macht. Menschlich gesehen ist das relativ unwahrscheinlich, dass jemand neue Werte entdeckt und in diesen Fonds für himmlische Guthaben investiert. Denn unser Ehrgeiz und unser Geiz, unser Sicherheitsbedürfnis und unsere Sucht nach Statussymbolen machen das wahrscheinlich unmöglich loszulassen. Aber, und jetzt fängt Jesus an, den Jüngern und Jüngerinnen das zu erklären, er sagt, ich habe dem reichen Jüngling nicht gesagt, höre sofort auf zu arbeiten und Geld zu verdienen. Ich habe ihm auch nicht gesagt, du sollst ab heute in der Hölle schmoren. Über den Verbleib eurer lieben Mitmenschen jenseits des Todes solltet ihr euch sowieso nicht so stark den Kopf zerbrechen, sagt Jesus extra mal zu seinen Jüngerinnen und Jüngern, also auch zu denen hier in der Hauptstraße in Monshausen. Legt niemandem mehr die Messschnur ums Herz, überlasst die Beurteilung ihres Glaubens, ihrer Ethik, ihres Christseins Gott selbst. Ich habe dem reichen Jüngling einen Weg gezeigt, wie er aus seiner Sinnkrise rauskommen würde, wie er nämlich innerlich, unabhängig von Kohle und Karriere, von Besitz und von Statussymbolen hätte werden können. Und ich habe dem reichen Jüngling gezeigt, dass ein Mensch auf Stelzen zwar vielleicht einen höheren Status hat, als alle anderen und von allen auch gesehen wird. Und der kann dir auch auf den Kopf spucken, wenn du auf Stelzen stehst. Nur eins kann er nicht, dich umarmen. Wenn ein Mensch auf Stelzen einen anderen umarmen will, dann fällt er sofort runter. Also praktische Taten der Nächstenliebe, Zeit- und Kraftinvestitionen in neue Werte sind leicht zu verspotten als naiv und auch schwer zu beschreiben. Aber wer anfängt, der merkt, das Leben wird ja gar nicht ärmer, wenn ich mich investiere, sondern auf eine geheimnisvolle Weise wird das reicher, nämlich auf geistliche Weise wird das reicher. Deshalb, wir sind aufgefordert, die Dinge der Welt zu benutzen, als hätten wir sie nicht, so sagt das Apostel Paulus mal. Er meint Geld, Häuser, Autos, Fahrräder und Küchen als Leihgaben zu verstehen, als vorübergehend zur Verfügung gestellte Produktionsmittel, die wir dazu einsetzen sollen, neue Werte und immaterielle Schätze zu schaffen. Das kann man. Das hat übrigens einen Vorteil, dass man nicht ganz so tief in Krisen stürzt, wenn einem diese Leihgaben mal verloren gehen. Das ist marktwirtschaftlich vielleicht auch verrückt, ja. Aber man kann nur sagen, denke langfristig an deine Zukunft, noch langfristiger, als wenn du Aktien hättest oder die Riester-Rente. Denn das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt der Volksmund. Und Jim Elliot hat mal gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was man nicht behalten kann, damit er gewinne, was man nicht verlieren kann. Also es haben sich schon Menschen aufgrund von diesem Bibeltext Matthäus 19 für ein Leben im Kloster entschieden. Es haben schon Bibelleser angefangen, ein paar Jahre ihres Lebens in einem Dritte-Welt-Projekt oder in ein diakonisches Projekt zu investieren. Es haben schon Menschen aufgrund von dieser Geschichte getestet, ob sie genug übrig haben zum Leben, wenn sie tatsächlich den Zehnten, also 10% von ihrem Einkommen an die Gemeinde geben, ob das geht oder ob das nicht geht. Die haben diese Challenge gewagt. Es haben auch schon Bibelleser aufgrund dieses Textes in Matthäus 19 einfach nur aufgehört, sich Sorgen zu machen, immer nur zu rechnen. Es wird sich die Atmosphäre ändern, indem du über dich, dein Geld, deine Karriere, deine Krisen nachdenkst. Das kann ich dir versprechen. Damit hast du dich nicht selbst per Verzichtsleistung aus der Krise gehievt. Damit hat Gott dich nicht angenommen, weil du so groß verzichtet hast oder weil du so toll spenden kannst und überhaupt so eine halbe Mutter Teresa bist, sondern umgekehrt, weil du genau diese Sehnsucht kennst. Wie gewinnt mein Leben Profil und Tiefe und Ausstrahlung und Format? Wie wird mein Leben so heil und gesund, als wäre das nicht von dieser Welt? Wo bitte geht's zum Himmel? Wenn du diese Sehnsucht hast, dann wünsche ich dir von Herzen, dass du diesem Ruf von Jesus jetzt folgst, weil Jesus hat das bereit für dich. Wenn du heute anfängst, mit Jesus durch dick und dünn, durch gute Zeiten und durch Krisen zu gehen, durchs Leben, dann musst du dazu keinerlei Vorleistung bringen. Aber du wirst hinterher merken, wie er in dir den Willen und den Mut zur Freiheit stimuliert. Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert für den Sonnenschein und für das Rauschen der Blätter, für Blumenwiesen und dunkle Tannen, für Schnee auf den Bergen und den Sommerwind im Haar, für Vogelflug und Schmetterlinge, für die Luft, die wir geatmet und die Sterne, die wir betrachtet haben. Jetzt nur noch Zahlen für freundliche Menschen, für beglückende Begegnungen, für Einsichten und Erkenntnisse, für Gefühle und Gedanken, für die Musik und die Stille. Die Rechnung bitte rufen wir, doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht. Ihr wart eingeladen, alles geschenkt, sagt der Hausherr und lacht, soweit der Himmel ist. Amen.